Französische Rechtspopulistin Le Pen darf in den nächsten 5 Jahren nicht bei Wahlen antreten. Ein Gericht in Paris hat sie schuldig gesprochen, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Zugleich wurde verfügt, dass das Verbot ab sofort gilt und damit auch für den Fall einer Berufung, die Le Pen bereits angekündigt hat. Damit ist sehr unwahrscheinlich, dass die Rechtspopulistin bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten kann. Mit ihr wurden 8 weitere EU-Abgeordnete des Rassemblement National verurteilt. Zentraler Vorwurf in dem Prozess war, dass die Partei EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber teilweise oder ganz für die Partei gearbeitet haben. Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen hat die SPD ihren Vorschlag bekräftigt, Spitzenverdiener stärker heranzuziehen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im ZDF, Union und SPD seien sich einig, dass kleine und mittlere Einkommensbezieher entlastet und die Wirtschaft unterstützt werden sollte. Die Union müsse jetzt Vorschläge machen, wie das finanziert werden soll. Der CDU-Politiker Amthor machte deutlich, dass es keine Steuererhöhungen geben dürfe. Er sagte bei RTL, die Versprechen der Union von vor der Wahl würden auch danach gelten. Um Projekte zu finanzieren, müsse der Staat auch sparen und Prioritäten setzen. Schwesig und Amthor sind bei den Koalitionsverhandlungen dabei, die heute weitergehen. In Myanmar ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben weiter gestiegen. Wie die Militärregierung erklärte, wurden bisher über 1.700 Tote gezählt. Es würden aber noch 300 Personen vermisst. Außerdem gäbe es rund 3.400 Verletzte. Fachleute befürchten, dass die Zahl der Toten und Verletzten deutlich höher liegen könnte. Weil das Mobilfunknetz zusammengebrochen ist und Zufahrtswege blockiert sind, ist wenig über das gesamte Ausmaß bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation hat um Spenden in Höhe von umgerechnet mehr als 7 Millionen Euro gebeten. Dieses Geld werde gebraucht, um die Gesundheitsversorgung für 30 Tage zu sichern. Im Streit über das iranische Atomprogramm wird die Rhetorik zwischen Washington und Teheran schärfer. Der oberste religiöse Führer des Iran, Khamenei, sagte, wenn es zu Angriffen durch die USA komme, werde es einen umso härteren Gegenschlag geben. Unser Korrespondent für den Iran, Uwe Lüb.
Zuvor hat US-Präsident Trump gesagt, entweder werde man sich einig oder es gebe eine militärische Lösung. Dann will der Iran nach Worten von Parlamentspräsident Ghalibaf US-Militärstützpunkte in der Region angreifen. Wenn die USA den Iran attackierten, so Ghalibaf, sei das für die gesamte Region wie ein Funke in einem Munitionslager. Die USA hatten den Iran zuvor zu neuen Verhandlungen über das Atomprogramm aufgefordert. Direkte Gespräche lehnt der Iran jedoch ab. Präsident Pezeshkian sagte allerdings, dass indirekte Verhandlungen möglich sind.
Brandenburg fährt die Schutzvorkehrungen gegen eine Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest weiter zurück. In Spree-Neiße sei das letzte bestehende Kerngebiet im Land aufgehoben worden, teilte das Umweltministerium mit. Damit dürfen land- und forstwirtschaftliche Flächen wieder uneingeschränkt genutzt werden. Allerdings gelten in Brandenburg weiter sogenannte Kernzonen, die von der EU vorgegeben sind. Sie befinden sich größtenteils in Landkreisen mit einem Grenzabschnitt zu Polen. Erst vor wenigen Tagen war bei einem Wildschwein im Landkreis Märkisch-Oderland die afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Eine Signalstörung in Berlin-Schöneweide hat den S-Bahn-Verkehr am Morgen durcheinandergebracht. Nach Angaben der Bahn gibt es immer noch Probleme auf einigen Linien. Patrick Buchmüller, RBB 24.
Die S45 fällt weiter komplett aus, auch die S85 ist außer Betrieb. Die S47 fährt nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Die S8 ist heute Morgen erst nur zwischen Birkenwerder und Treptower Park gefahren, dort läuft der Betrieb aber wieder weitgehend stabil. Auch bei den Linien S46 und S9 hat es am Morgen Probleme gegeben. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, dass sich Fahrgäste auf Ausfälle und längere Wartezeiten einstellen müssen. Wann die Signalstörung behoben sein wird, ist noch unklar.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist stark bewölkt und zeitweise leichter Regen, maximal 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 8 und in Rudow 9 Grad, in Potsdam 7 und in Lübben im Spreewald 9 Grad. Es weht böiger Wind aus Nordwest bis Nord. Morgen nach Nebelauflösung teils sonnig, teils lockere Quellwolken. Es bleibt trocken bei 13 bis 15 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Caroline Pierich.
Wie schön, dass Sie dabei sind. Unbekümmert klingt dieses Rondo aus dem Hornkonzert Nummer 2 in S-Dur von Mozart, vor allem wenn der Hornist David Pyatt am Werk ist mit der Academy of St. Martin in the Fields unter Leitung von Neville Mariner. Die Potsdamer Musikerin Antje Weiters hat zusammen mit ihrem langjährigen Klavierpartner Dénes Vajon 3 Alben mit allen Violinsonaten von Beethoven aufgenommen. Diese Gesamteinspielung dieses großen Zyklus, das war ein lang gehegter Wunsch von Antje Weiters und 3 Alben sind es dann geworden. Schon das erste wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet und vor einem Jahr kam dann das dritte und letzte Album raus im April 2024. Und Antje Weiters konnte da einen schön dicken Haken an ihr Projekt setzen. Vollbracht. Mittlerweile wird diese Aufnahme auch schon als Referenzaufnahme gefeiert. Also zweiten dicken goldenen Haken vielleicht. Jetzt Ende Mai kann man Antje Weiters und ihren Pianisten Dénes Vajon mit diesem Zyklus in Berlin hören, im Pierre Boulez-Saal und auf Radio 3 jetzt mit der Violinsonate Nummer 1 von Beethoven.
Thank you.
Die Violinsonate Nummer 1 in D-Dur von Ludwig van Beethoven mit Antje Weiters und Denis Varjon. Und beide können Sie auch zusammen demnächst im Pierre Boulez-Saal in Berlin erleben. Da präsentieren Sie den kompletten Zyklus der Beethoven-Sonaten an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Vom 29. bis zum 31. Mai führen Sie die 10 wegweisenden Werke auf. Jetzt ist 13.31 Uhr.
Radio 3. Lesung.
Heute folgt die 31. und damit letzte Folge des Romans Käsebier erobert den Kurfürstendamm von Gabriele Tergit. Ein paar Tage nach dem Konkurs des Bankhauses Muschler kam es zu einer turbulenten Gläubigerversammlung, während der entschieden wurde, wer im gläubigen Ausschuss sitzen sollte. Man munkelte Karl Weiß, ausgerechnet der skrupellose Architekt. Als Muschler und Otto Mitte aufs Amtsgericht fahren, um sich die Eintragung der Eigentümergrundschuld anzusehen, muss Muschler feststellen, dass sein Anwalt vergessen hat, die Eintragung vornehmen zu lassen. Sehr zur Erheiterung von Otto Mitte. Der Zeitungseigentümer Waldschmidt machte bei Frecher einen unangekündigten Besuch. Er befürchtet, der alte Herr würde sich aus Scham über den Bankrott etwas antun. Und so trifft Waldschmidt Herrn Frecher tatsächlich zusammengekauert auf dem Sofa an. Sie sprechen über den Unterschied ihrer Generation und die, die nach ihnen kam. Es sei doch heutzutage ein Zeichen ganz besonderer Anständigkeit, wenn einer arm aus einem Bankrott hervorgeht und sich nicht am Geld seiner Gläubiger gesund macht. Für uns liest jetzt nochmal Elia Richter.
Versteigerungen in Berlin-W sind eine Sache. Feine Leute kaufen nur dort. In einem Geschäft kaufen, das von Kennern geleitet wird, das gesiebt schöne Dinge von guter Qualität enthält. Das kann jeder aber auf Versteigerungen erkennen, was billig, was teuer ist. Das ist eine Aufgabe. Dazu gehört die Warenkenntnis der gesamten Einrichtungsbranche, die keiner so gut besitzt wie die Luxusfrau. Wer beständig Porzellan und Toaströster und Cocktailservice kauft und Gardinen erneuert und die Perser stopfen lässt, wer schon als Kind von der Mutter gefragt wurde, was sagst du zum neuen Teeservice von Tante Hertha, der weiß Bescheid. Margot Weismann telefonierte mit der Gräfin Dinkelsbühl. »Also was sagen Sie, Frau Gräfin? Frechheim lässt versteigern die herrliche Gläsersammlung und seine anderen Sachen. Morgen ist Vorbesichtigung.« »Die arme Frau Teddy. Sollte man sie nicht einmal anrufen? Ich glaube, das wäre ihr nur unangenehm. Der Mann ist doch schwer kompromittiert. Wollen wir vielleicht zusammen zu Frechheim hinfahren?« »Ja, gern. Ich suche schon lange einen frühen Barockschrank. Genauso einen, wie Frechheim auf der Diele hatte. Man kauft ja geschenkt billig auf Versteigerungen.« Am Sonntag war die Vorbesichtigung in der Keithstraße. Unten warteten die Autos. Versteigerungen haben eine eigene Atmosphäre. Die merkwürdige Stimmung von Auflösung, Verwüstung und Tod wird paralysiert durch den Aufmarsch der eleganten Autos vor der Tür und der noch eleganteren Damen in den Räumen. Das Parfüm von Staub und Ungeputztheit wird übertäubt von Caron und Aubigeon und Eau de Cologne und dem Parfüm der Heiterkeit, das eine gepflegte Frau verbreitet, wo immer sie lächelnd hintritt. Oben stand Käthe Herzfeld mit Oppenheimer und dem bekannten Kunsthändler zusammen, als die Gräfin Dinkelsbühl mit Margot Weismann kam. Eine Minute später kamen auch die Bankiers Hersheimer. Frau Hersheimer trug einen schwarzen Tuchmantel mit Persianer, aber Margot Weismann war schon in Flaschengrün mit Breitschwanz. Die Gräfin Dinkelsbühl, eine herrliche Erscheinung, trug einen braunen Anzug. Käthe war auch in Schwarz mit Persianer da. Frechter kam mit seiner Frau, weil sie noch einiges für die Wohnung brauchten. »Sie sehen herrlich aus, Käthe«, sagte Margot. »Ich wollte Sie schon neulich auf meiner Gesellschaft fragen. Sind Sie eigentlich noch bei der Aden in Behandlung?« »Nein, bei einer himmlischen Masseurin. Ich sage Ihnen gern die Adresse.« Haben Sie die ausgezeichnete Servante aus den 60er Jahren gesehen?« fragte Oppenheimer. »Lieber Oppenheimer, ich bitte Sie, 60er Jahre. Sie können doch keine 60er Jahre stellen.« »Für mich haben die Sachen viel Flair. Für Sie ist übrigens eine erstklassige Kommode da. Sehr reiches Louis XV, ganz große Klasse. Mit 5000 Mark limitiert, dafür geschenkt.« Die Wohnung war überfüllt. In der Diele zwei schöne Kommoden, darüber Dörrbeck'sche Berliner Redensarten. Im ersten Zimmer die Sammlungsschränke, innen beleuchtet für römische Gläser. Daneben Herrenzimmer, Renaissance. Ein großer Ruisdal überm Schreibtisch, daneben Wohnzimmer in Chippendale mit blauem Samt, der Flügel, ein Notenständer. Daneben der Salon mit kleinen französischen Kommoden, mit gewaltigen Vasen, wie sie Paul von Russland für Potsdam anfertigen ließ. Im Esszimmer aufgebahrt der Kram, der große, glatte, silberne Obstkorb vom dänischen Silberschmied, die Hausbar, die Likörservice. Die Silberschälchen für das Konfekt, die Meißner Teeservice, die silbernen und Altberliner und Sèvres-Déjeuner. Alles stand da, die Gläser in Baccarat-Schliff, die farbigen Römer, die 24 silbernen Fingerschalen, 185 Gramm das Stück, die 18 silbernen Kaffeetassen, 170 Gramm das Stück, die 24 silbernen Mokkatassen, 70 Gramm das Stück, 11 Teller, 500 Gramm das Stück, die 24 anklemmbaren silbernen Grätenschalen, 80 Gramm das Stück. Der Besteckkasten für 36 Personen mit Hummern und Austerngabeln. Kurzum, die silbernen Tee- und Kaffeeservice, die Keksdosen, die Obstschüsseln mit passenden Tellern. Dazu endlos das Bleikristall mit Silberrand, endlos die Döschen, endlos die Vasen. Ein Bronzetintenfass, eine grüne Marmorschreibtischgarnitur, ein silberner Rauchtisch, eine silberne Zigarrenkiste, eine braune Marmorrauchschale, auf der ein bronzener Hirsch stand, eine graue Marmorrauchschale, auf der sich eine goldene Tänzerin reckte, eine bronzene Rauchgarnitur, dazu die Einzelascher in grünem Onyx, in Rosenquarz, dazu die Italien-Erinnerungen. Majolikateller aus Florenz, Bronzeleuchter aus Pompeji, dazu die Bronzen-Nackedeis auf rotem Marmorsockel, Schnitter, Schmied, Arbeitsmann. Mitten darunter stand ein Goethe, 32 Bände in Ganzleder. Dazu an der Wand der Schrank mit ausgestopften, selbstgeschossenen Vögeln, einem Adler aus dem Kaukasus, merkwürdigen Tieren aus Nordafrika, Eidervögeln von einer Nordlandreise und der Fülle der Möwen aus Südengland. An den Wänden die Geweihe, die Hirschgeweihe, Elchschaufeln und der Kopf einer Wildsau. Gustav Frechheim war ein feiner Herr gewesen, ein Nimrod, Besitzer einer Yacht, ein Sammler von römischen Gläsern und ein Musikliebhaber, ein Geiger, der in guten Zeiten viel Geld für die Philharmoniker gegeben hatte. »Schauen Sie, dies bezaubernde Kästchen«, sagte die Gräfin, »und dann sind da ein paar sehr anständige Brokate. Möchte ich morgen ersteigern.« »Sehen Sie bloß dieses furchtbare Esszimmer von 1900 und diese blödsinnigen Bronzen zum Piepen. Es ist nichts Rechtes da«, sagte Margot, »höchstens die Brücken.« Bis in die Kammern krochen die Damen. Margot lachte sich schief. Dort standen die Koffer, Hotelschilder klebten darauf, Negresco Nizza, Danieli Venedig, Suvretta St. Moritz. Der Kommissionär Levi sprach die Damen an. »Haben Sie schon den Tebris gesehen, Frau Konsul? Herrliches Stück. Sie können so gut noch einen Teppich brauchen. Ich verschaffe ihn Ihnen ganz billig. Vielleicht braucht Frau Gräfin auch noch was, hm? »Ich werde ihn mir mal ansehen«, sagte Margot. »Wie hoch, meinen Sie?« »Na, 300, Frau Konsul.« »Also ich limitiere 200. Das ist wohl kaum möglich. Sagen wir 250. Ist großartig für Ihren Wintergarten, Frau Konsul. Sie waren doch immer zufrieden mit mir. Das musste Margot zugeben. Sie kannte den Kommissionär. Sie hatte schon schöne Stücke durch ihn erworben. Sie gab ihm den Auftrag. Der Kommissionär notierte. Er kannte den Täbris. Er vermittelte ihn zum vierten Male seit 10 Jahren. In der Inflation hatte ihn Frau Geheimrat Kohler verkauft. Er war in den Grunewald gewandert zu Lola di Wandei. Als die Schauspielerin ihren Haushalt auflöste, kam er zu Frechheim. Nun sollte ihn Margot bekommen. Die Gräfin limitierte den Barockschrank. Morgens um 10 Uhr begann am nächsten Tag die Versteigerung. Die alten Dienstboten standen beisammen. Emma, das Faktotum, eine Aufwartefrau, die geholfen hatte, der alte Diener von Frechheim. Die Freunde des Hauses waren da, die Kommissionäre und Fremde. Elegante Damen, eine Modenschau. Nur schöne Frauen, eine Burne-Jones-Gestalt, weiß-blond in blassgrün, sprach mit einer schwarzen im grauen Feepelz. Schon war alles abgeräumt. Dicke Männer bliesen den Rauch in die Luft. Einer mit einem weißen langen Bart und Tirolerhut roch nach Zwiebel, ein anderer nach Alkohol. Die Gemälde wurden versteigert. Den Aubusson wollte niemand. 5 zu 6 Meter groß. Wer konnte einen solchen Aubusson brauchen? Später kamen die antiken Gläser, die Kommoden, die Vasen, das Silber, der abgetretene Velour, alles meist teurer als in den Geschäften. Aber das Spielfieber packt. Von 11 bis 8 Uhr wurde versteigert. Eine graue Staubwolke lag auf allem. Nummer 212, Betthimmel, Schantungseide, Gebot. 30 Mark, kein höheres Gebot. 40 Mark, kein höheres Gebot. 41, 42, 45, 50, 55, 60, kein höheres Gebot. 61, kein höheres Gebot. 62, kein höheres Gebot. Hammerschlag. Wer ist? Wittstock. Wittstock, Nummer 213, Flügel, Bechstein, Konzertgebot. 50 Mark, kein höheres Gebot. 60 Mark, kein höheres Gebot. 70, 80, 90, 100, 150, 180, 200, 250, 300, 310, 315, 325, kein höheres Gebot. 350, kein höheres Gebot. 370, 375. Kein höheres Gebot. Hammerschlag. Wer ist? Greifenhagen. Greifenhagen. So den ganzen Tag. Im Korridor hielt sich fremdes Mannsvolk in schäbigen Anzügen auf, warf Asche auf die guten Stühle, rauchte Pfeife, trug Bärte alte Röcke. In einem kleinen weißen Empire-Stuhl mit einem goldenen Fruchtkorb in der Lehne entstand im blassgrünen Bezug ein großes Brandloch. Von den Fenstern rissen sie schon die Gardinen. Die Packer, die Zielleute, die Giganten hoben schon mit Tragebändern die mächtigen Stücke, schleppten sie in die Möbelwagen. Der Würstchenmann mit dem Bauchladen machte gute Geschäfte. Er stellte ihn hin ins Musikzimmer auf die Kommode Louis XV. Auch ein Pappteller genügt. Es braucht nicht Meißner zu sein. Und dann war alles leer. Es war Mai 1931. Golisch, der inzwischen in Magdeburg eine Stellung bekommen hatte, kam nach Berlin. Er traf Oberndorfer. »Wollen Sie mitkommen?« fragte Oberndorfer. »Ich bin sehr eilig. Ich muss in die Grunerstraße ins Amtsgericht. Prüfungstermin in Sachen Otto Mitte.« »Ah ja? Otto Mitte ist ja pleite, hä? »Zum Teil ist er am Bau pleite gegangen.« Beim Bauen kommt's nicht auf den Bau an. Die Finanzierung ist alles. Hier haben wir die Finanzierung. Sie gingen rasch. Ein langer, rechteckiger Raum in der Grunerstraße war gefüllt mit Menschen. Vorn saß der Richter. Ein Beisitzer las vor. Gab es jemanden in Berlin, der nicht beteiligt war? Die Banken hatten ihr Geld verloren, Karl Weiß hatte kein Honorar bekommen, die Handwerker waren nicht bezahlt worden, weder der Olle Ducho noch Schüttke, der Feinschmidt und Rohhals den Auftrag abgejagt hatte, noch Staberow hatten ihre Lieferungen fertig bezahlt bekommen. Käsebier hatte 10.000 Mark gegeben. Für den Bauzaun, diesen herrlichen Bauzaun am Kurfürstendamm, hatte Scharnagel nie die abgemachten 5.000 Mark erhalten. Auch Kaliski hatte 1.000 Mark noch gut. Und dann die Gehälter. Es ging ganz ruhig zu. Von Zeit zu Zeit ergriff einer den Türgriff und verschwand leise. Der Beisitzer las monoton. Berliner Bank 200.000 Mark vom Verwalter anerkannt, Oberndorfer 71 Mark vom Verwalter bestritten, Karl Weiß 150.000 Mark vom Verwalter bestritten, Ducho 1.553 Mark vom Verwalter anerkannt, Feinschmidt 78 Mark vom Verwalter anerkannt, Schüttke 11.444 Mark vom Verwalter bestritten, Scharnagel 2.500 Mark vom Verwalter bestritten, Georg Käsebier 10.000 Mark vom Verwalter bestritten, Dr. Reinhold Kaliski 1.000 Mark vom Verwalter bestritten, Konkurs Muschler 10.000 Mark vom Verwalter anerkannt, Staberow 2.945 Mark vom Verwalter bestritten, Oberndorfer 2.467 Mark vom Verwalter bestritten, Matukat 3.000 Mark vom Verwalter anerkannt, Schulz 2.400 Mark vom Verwalter anerkannt, Fräulein Fleißig 300 Mark vom Verwalter anerkannt, Dipfinger 1.500 Mark vom Verwalter anerkannt. Die Stimme des Beisitzers wurde müde. Er las eine Stunde. Vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten. Noch lange und ich schlafe ein, sagte Golisch. Wollen wir gehen? Ja, wollen wir gehen. Vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, sagte Golisch. Einst dieses Käsebier, die echte Gummipuppe, platzt nicht, springt nicht, ist unverwüstlich. Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Käsebier, die echte Gummipuppe, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten. Wissen Sie, dass die Berliner Rundschau abgerissen wird? Ach nee. Was ist denn eigentlich aus Frechter geworden? Der ist längst nicht mehr bei der Rundschau. Waldschmidt hat ihn als Teilhaber aufgenommen und er soll sich sehr gut einfügen. Ach nee, so verändert sich die Welt. Aber der Abriss ist noch ein frechter Projekt. Sie gingen nach der Kommandantenstraße. Der Bürgersteig war gesperrt. Als Golisch und Oberndorfer dastanden und nach drüben sahen, flog gerade die Minerva herunter und zersprang. Eine Hand und ein Stück von den Geschichtstafeln bröckelten auf der Straße weiter. Golisch bückte sich und hob die Hand der Minerva auf und eine Stuckhose. »Daraus lasse ich mir einen Briefbeschwerer für meinen Schreibtisch machen. Andenken an mir, Mann. Die schönen Tage von Aranjuez wichen dem glorreichen Sommer durch die Sonne Yorks. Heil und Sieg!« »Na und fette Beute?« »Fette Beute gibt's nicht mehr. Leben Sie wohl, Oberndorfer.« Und dann ging er fort, die Hand der Minerva in der einen Tasche und die Rose in der anderen. Kennen Sie Cottbus, die Tuchweberstadt in der Lausitz? Vier Berliner Einkäufer, die nicht wussten, wo man am Abend hingehen soll, gingen in ein Bierlokal mit Kabarett. Sie saßen, bestellten Pilsner und sprachen von den Zeiten. »Was wollen Sie von Kampf reden? Sie haben ja keine Ahnung. Wenn Sie wissen wollen, was eine schlechte Branche ist, Portefeuille zum Beispiel.« In diesem Augenblick tanzten vier junge Mädchen in dürftigen Kleidern. Nachdem sie getanzt hatten, blickten sie sich um, ob sie wohl einer zum Abendbrot einladen würde. Aber die Einkäufer sagten zueinander, »Was soll ich Ihnen sagen? Der Topaz ist doch fristlos entlassen worden. Er sagt, er klagt.« gemeiner Firma. Haben Zwiebelfisch und Krämer nötig, anständig zu sein? Eine Firma von 3 Millionen Betriebskapital? Dann trat ein Sänger auf. Ein Pilsner, rief der Einkäufer. Der Sänger sang ein Lied von den schlechten Zeiten. Wer ist denn das? Fragte der Einkäufer den Kellner. Der Mann macht doch seine Sache sehr gut. Käsebier heißt er wohl, aber genau kann ich's Ihnen nicht sagen. Müsste ich mich mal beim Chef erkundigen, sagte der Kellner. Ach nee, lassen Sie mal, so wichtig ist es mir nicht. Wissen Sie, dass auch Al Rockstroh und Co. wackeln sollen?
Das war die letzte von 31 Folgen unserer Lesung Käsebier erobert den Kurfürstendamm von Gabriele Tergit, gelesen von Ilja Richter. Und alle Folgen unserer Lesung finden Sie noch für ein Jahr online auf radio3.de und natürlich in der ARD Audiothek. Und morgen geht's hier los mit einer neuen Lesung. Ich verrate nur so viel. Rilke.
Thank you.
Eine Chaconne von Johann Gottlieb Goldberg mit Musiker Alta Riepa. Und das hat jetzt den sanften roten Teppich entrollt für Bernhard Schrammeck. Der wird nämlich hier gleich ab 14 Uhr übernehmen.
Ja, vielen Dank für diesen schönen Teppich.
Über den du gerne gegangen bist.
Sehr gerne.
Du wirst uns bestimmt was über Herrn Goldberg erzählen.
Jetzt?
Das ist derjenige, der mit den Goldberg-Variationen.
Ja, sagt man zumindest, nicht?
Also wieso sagt man das nur?
Naja, das ist ja so eine Legende. Das ist jetzt nicht aus erster Hand überliefert. Aber klar ist, Goldberg war wirklich ein Schüler von Johann Sebastian Bach und gleichzeitig ein Diener dieses Kaiserling, dieses Gesandten da in Dresden. Für den soll Bach eigentlich die Goldberg-Variation geschrieben haben.
Für den Herrn Kaiserling.
Für den Kaiserling, weil der Einschlafstörungen hatte, so sagt es die Legende, es klingt so schön. Ne?
Und ja, ich habe dir auch schon erzählt im Klassik, die Geschichte.
Und der Goldberg soll sie dann gespielt haben. Der war auch ein hervorragender Cembalist. Ob das nun so stimmt oder nicht, aber es ist eine schöne Geschichte.
Man kann auch nicht beweisen, dass es nicht stimmt.
Richtig, ja. Genau.
Also könnte es stimmen.
Ja, wir wissen ja, bei Bach kann man so viel schön erfinden, weil man ja so wenig über ihn weiß. Das mache ich ja auch sehr gerne hier in meiner Sendung.
Bachberater.
Heute aber nicht. Heute bin ich eher Buxtehude-Berater.
Genau, aber auch mit B.
Ja, heute bin ich eher Buxtehude-Berater. Ich liebe die Musik von Buxtehude, seine Kirchenmusik vor allem, und habe heute mal, auch weil Passionszeit ist, einiges Passendes dazu ausgewählt und mir richtig viel Zeit dafür genommen. Also die zweite Stunde wird heute nur Buxtehude sein und die erste Stunde so ein paar andere norddeutsche Komponisten des 17. Jahrhunderts. Freue ich mich sehr drauf.
Also bleibst du so ein bisschen in der Wetterstimmung draußen, also ein bisschen passionsmäßig, ein bisschen gedrückt?
Naja, nee, das muss ja nicht gedrückt sein. Die Passion im christlichen Sinne geht ja immer gut aus. Er hat ja immer diesen Blick auf Ostern und das haben die meisten Komponisten auch reingesteckt. Ist oft sehr, sehr tröstlich. Also keine Angst, ja. Und es soll ja auch wieder die Sonne scheinen die Woche.
Also gleich mehr in Meine Musik mit Bernhard Schrammeck. Ich bin Caroline Pierich. Wir hören uns morgen, wenn Sie mögen. Ich wäre jedenfalls da ab 10 Uhr. Einen schönen Tag Ihnen.
Osterfestival 2025. Die Lautenkompanie Berlin feiert Ostern und die geistliche Musik. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 3 Tage, 3 verschiedene Kirchen, 3 Oratorien. Georg Philipp Telemann und seine Brockes-Passion. Die Leidensgeschichte Jesu nach bürgerlichem Text von Barthold Heinrich Brockes. Karl-Heinrich Grauns Werk »Der Tod Jesu« folgt dem Libretto eines Berliner Aufklärers, Karl Wilhelm Ramler. Der verfasst auch die Vorlage für »Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu« von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Osterfestival 2025 mit der Lautenkompanie Berlin. Verstärkt von der Singakademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin. Ab 18. April in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
14 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Ein französisches Gericht hat der rechtsnationalen Politikerin Le Pen für die Dauer von 5 Jahren das passive Wahlrecht entzogen. Die 56-Jährige darf ab sofort nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren, selbst wenn sie Berufung einlegt. Damit hat Le Pen nur wenig Aussichten, bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten zu können. Außerdem wurden gegen sie 4 Jahre Haft verhängt. Davon werden 2 Jahre durch das Tragen einer Fußfessel abgegolten. 2 weitere Jahre stehen zur Bewährung aus. Und Le Pen muss eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen. Das Gericht hat Le Pen und 8 weitere Politiker ihrer Partei Rassemblement National wegen Veruntreuung verurteilt. Sie sollen EU-Gelder für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen haben, die in Wirklichkeit aber nur für die Partei gearbeitet haben. Union und SPD setzen heute in Berlin ihre Koalitionsverhandlungen fort. Zunächst gibt es erneut mehrere Vorbereitungsgespräche in kleineren Runden. Am Abend kommt dann die Spitzengruppe um die Parteivorsitzenden in der CDU-Zentrale zusammen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Alle Beteiligten betonen eine gute und konstruktive Gesprächsatmosphäre. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sieht das Vertrauensverhältnis zu CDU-Chef Merz wachsen. Beide hatten sich im Wahlkampf noch hart attackiert. Doch inhaltlich gibt es weiter viele Streitpunkte, zum Beispiel in der Steuerpolitik. SPD-Politiker weisen auf große Löcher im Haushalt hin und wollen, dass Spitzenverdiener stärker belastet werden. Die Union ist gegen Steuererhöhungen. Die Verhandler dämpfen inzwischen die Erwartungen auf eine schnelle Einigung noch in dieser Woche. Das Motto soll aus Sicht von Union und SPD lauten: Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
In den Erdbebengebieten in Myanmar ist die Zahl der Toten auf mehr als 1.700 gestiegen. Nach Angaben der Militärregierung wurden rund 3.400 Verletzte gezählt. Mehr als 300 Menschen werden noch vermisst. Inzwischen ist internationale Hilfe angelaufen, die aber noch nicht überall angekommen ist. Straßen und Brücken sind erheblich zerstört.